Psychcast.de, psychosomatic medicine and psychiatry, psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for, with Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show.
Herzlich willkommen zum Psychcast Folge 150 mit dem Thema die Entwicklung der Identität. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, zu Hause, dass ihr zuhört oder unterwegs. Und ich freue mich, dass du da bist, lieber Jan. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Hallo Alex, ich freue mich auch.
Jan, bist du der, für den du dich hältst oder als der du dich fühlst? Oder bist du der, als den andere dich sehen? Wie bist du mit deiner eigenen Identität verordnet? Oder ist es ein ständiger Dialog? Erzähl mal, wer bist du eigentlich?
Ich bin jetzt 53 Jahre alt und ich habe zu einer Identität gefunden, die sehr kongruent ist mit dem, was ich so lebe und wie ich mich so empfinde. Und sie in weiten Teilen auch dem entspricht, was die anderen von mir denken, wer ich so bin. Aber nicht ganz. Natürlich habe ich auch geheime Anteile, die keiner kennen muss. Aber vieles von dem, wie ich mich selber sehe, entspricht dem, wie ich auch leben kann und lebe, und das ist meine Identität. Aber wenn das Thema die Entwicklung der Identität ist, ist es möglicherweise auch ein schwieriger Weg, bis man dahin kommt. Aber irgendwann kommt man dahin. Also meine Identität ist mir ziemlich klar. Wie ist es mit dir, Alex?
Ja, also ich kenne schon Phasen, das kennen vielleicht viele, wo man wieder überlegt, wo man verschiedene Sachen ausprobiert und auch ein bisschen die Identität versucht nachzuschärfen. Wir leben ja alle in verschiedenen Rollen, ganz unterschiedliche Rollen. Rollen sind sozusagen ein Geflecht aus Erwartungshaltungen und eigenen Verhaltensweisen. Also du wirst ja zum Beispiel als Vater und als Arzt und als Arbeitnehmer und Autofahrer in verschiedenen Bezügen gefordert und verhältst dich oft auch dementsprechend. Und aus diesen Rollen wiederum entsteht aber eine Vorstellung von dir selbst, ne? Das ist halt das Selbstbild. Und das versuchst du dann noch in Einklang mit der Umwelt zu bringen. Und ich finde schon, es gibt verschiedene Zusammenhänge oder sagen wir mal so soziale Bezüge, wo man schon merkt, die anderen sehen einen jetzt vielleicht anders, als man eigentlich ist von der Identität. Oder sie sehen nur einen Teilbereich. Und dann kann man, oder finde ich schon, bemerke ich auch bei mir, wie ich dann auch wieder natürlich so in die Auseinandersetzung gehe und gucke, was wird mir gespiegelt oder was, wie sehen andere mich und wie erlebe ich mich eigentlich? Aber ich denke auch, dass ich insgesamt so in meinen verschiedenen Bereichen natürlich inzwischen auch zu einer Identität gefunden habe und auch recht gut beschreiben kann, vielleicht wer ich bin und auch wie ich bin und wie ich mit bestimmten Situationen umgehe. Kinder kennen ja immer das Nein, die sagen ja zu vielem Nein, was sie nicht wollen, lehnen vieles ab, so in ihrer Entwicklung. Wir sprechen ja auch so ein bisschen gleich um den Identitätsaufbau. Und jetzt als Erwachsener, die wir ja nun schon eine Weile sind, geht es ja dann auch um das Ja, also um das zu gucken, wo will ich hin, ne? Wo orientiere ich mich eben im positiven Sinne hin? Und das ist dann wieder eine ganz andere Herausforderung. Was ich noch sagen möchte für unsere Hörerinnen und Hörer, dass woher das Wort kommt, das kommt ja von Identitas, ich glaube aus dem Lateinischen, und das heißt derselbe übersetzt. Und bei der Identität geht es eben vor allen Dingen um die überdauernden Merkmale. Also die Dinge, die mir nicht einmal gut gefallen oder mir einmal Spaß machen oder kurzfristig so aufflackern, sondern was ich so dauerhaft als meine Eigenschaft sehen würde und wie ich mich dauerhaft innerlich verorte. Und dann eben, dann braucht man ja immer die Auseinandersetzung mit der Umwelt. Keiner lebt völlig isoliert. Geht es also auch immer darum, wie ich dann mit anderen dazu interagiere oder wie ich mich geben will und wie andere dann wiederum darauf reagieren.
Und heute wollen wir darüber sprechen, wie man zu einer Identität kommt, weil wir im zweiten Teil dann darüber sprechen wollen, welche Störungen oder Probleme oder Herausforderungen es auf diesem Weg geben kann. Die spielen nämlich in der Psychotherapie dann ja häufig eine Rolle. Aber man ist sich oft gar nicht sehr bewusst, wie man zu seiner eigenen Identität gekommen ist. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diese Episode überlegt, wie ich zu meinen Identitäten so gekommen bin. Und da gibt es ja verschiedene Elemente. Also man probiert ja verschiedene Identitäten oder Rollen aus. Was da eine große Rolle spielt, ist, wie man sich selber als Handelnder dann erlebt. Also eine einfache Identität ist jetzt zum Beispiel Arzt. Wenn ich einfach seit Jahrzehnten als Arzt arbeite, dann ist die Identität Arzt relativ klar. Also die ist auch total fest und solide. Und auch mit der Identität oder dem Anteil der Identität Vater ist es so, man hat plötzlich ein oder mehrere Kinder und lebt halt als Vater und dann fragt man sich gar nicht, bilde ich jetzt die Identität aus, also normalerweise, sondern man beobachtet, dass man Fischstäbchen in der Pfanne macht und Wäsche wäscht und dann weiß man irgendwann, man ist Vater. Also ich glaube, dass einfach in dieser Rolle Handeln eine sehr große Rolle spielt bei der Findung von Identitäten im Normalfall, so bei einfachen Sachen. Aber es gibt natürlich auch andere Identitäten, die irgendwie komplexer entstehen müssen. Also wenn ich zum Beispiel meine irgendwie Grundrechte, Bürgerrechte, Freiheiten, Gerechtigkeit sind bei meiner politischen Identität wichtig, dann ist es ja nicht so leicht zu sagen, naja, das lebe ich halt so und dann kommt das zu meiner Identität. Also da gibt es ja auch andere Wege an der Identität. Wie ist das denn in deinem Leben? Also sind dir alle Identitäten einfach aufgrund deiner Rollen so zugefallen oder hast du welche ausgesucht oder hast du welche wieder abgegeben? Wie war das denn bei dir?
Naja, ich finde erstmal, du hast einen entscheidenden Punkt eigentlich jetzt gemacht, weil es geht ja um den Ursprung der Identität. Wo kommt es eigentlich her? Ne? Und da hast du gesagt, sie kommt aus dem, was ich erfahre, ne? Wenn ich im Kreißsaal war und ein Kind bekommen habe und dann Fischstäbchen brate, dann entwickelt sich durch die immer gleichen Erfahrungen und das Erleben ein sogenanntes Identitätsgefühl. Ja, du merkst einfach, ich muss hungrigen Kindern Fischstäbchen braten, also bin ich Vater. Und das ist das Entscheidende. Eine Identität entsteht halt zu großen Teilen nicht, weil ich mir jetzt überlege, wie ich sein will, sondern weil ich durch meine Handlungen, durch meine Erfahrungen dieses Identitätsgefühl entwickle. Und das ist auch ein Teil der gesunden Entwicklung. Ne? Meine Eltern kümmern sich um bestimmte Sachen. Ich mache die Erfahrung, ich bin jetzt ein Kind, ich bin ein Schüler, ich muss zur Schule gehen. Und all das wirkt sich zu großen Teilen eben unbewusst auf dieses Identitätsgefühl aus, auf die innere Überzeugung, die ich von mir selbst habe. Und so war es bei mir natürlich auch, Jan. Das ist völlig klar. Es gibt auch sowas wie eine Uridentität, das sind häufig schon vorsprachliche Erfahrungen. Wir sprechen ja nachher auch noch über vielleicht Schwierigkeiten in der Gesellschaft, die jetzt durch Identitätsprobleme entstehen oder auch über Erkrankungen. Wenn man ganz früh schon Brüchigkeit in den Beziehungen, in der Versorgung durch andere erfährt, also ein sehr wenig verlässliches Gegenüber hat, lernt man schnell oder macht man früh und schnell die Erfahrung, zum Beispiel, dass andere nicht zuverlässig sind, dass ich wenig Sicherheit in Beziehungen habe. Und auch das wirkt sich auf die eigene Identität aus.
Okay, aber das heißt, wir können als wichtigen Punkt festhalten, sich selber immer wieder mit bestimmten Handlungen selber zu beobachten. Das ist etwas Identitätsstiftendes und stabilisiert Identität.
Ja, also ich weiß ja gar nicht, ob man das aktiv machen muss oder ob es nicht sowieso passiert. Ne? Und wenn man eine andere Identität haben möchte, dann ist es vielleicht schon wichtig, auch seine Handlungen. Ich glaube, da gibt es auch eine Folge, da hast du das gut erklärt mit den Gewohnheiten, ne? Wie die Gewohnheiten uns machen. Also als erstes auch Handlungen anzupassen, wenn man sportlich sein will, geht es eben darum, dreimal in der Woche zum Sport zu gehen. Und dann wird sich diese Identität, Teil der Identität, auch zum Beispiel ein sportlicher Mensch zu sein, entwickeln. Und das ist alles viel mächtiger, als zu überlegen, wie will ich sein, wie war das? Da gibt es ja viel Grübeleien und Unsicherheiten, aber durch die eigenen Erfahrungen wird Identität gestrickt.
Das ist so ein Beispiel, wo man gut dran sehen kann, wie sich das dann gegenseitig auch wieder verstärkt. Also wenn ich immer schon Langstreckenläufer war und immer schon lange Strecken gelaufen bin, dann beobachte ich das an mir und sehe, ich bin Langstreckenläufer. Und bei der nächsten Frage melde ich mich zum nächsten Halbmarathon an, stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, weil ich ja Langstreckenläufer bin. Aber dann beobachte ich noch einmal mehr, ich bin schon wieder einen Halbmarathon gelaufen, ich bin offenkundig ein Langstreckenläufer. Und dann ist das irgendwann Teil der Identität und dann führt die Identität zu den Handlungen und die Handlungen zu der Identität. Und das verstärkt sich gegenseitig und hält sich stabil.
Ja, wichtig ist eben dann noch, sagen wir mal, du bist ja jetzt ein sportlicher Typ in deinem Selbstbild. Und ich glaube, dass dir das auch andere um dich herum ja widerspiegeln, wie ich zum Beispiel.
Ja.
Und wenn man dich jetzt aber in eine Subgruppe stecken würde, mit heftigsten, vielleicht jüngeren Leistungssportlern, die vielleicht bei Olympia schon was gewonnen haben oder irgendwie sowas, ne? Dann würde dir ja immer wieder gespiegelt werden, du bist dann eher die lahme Ente unter denen. Und dann würde auch dein sich aufgebaut habendes Identitätsgefühl auch wieder ein bisschen anpassen. Also die Identität ist immer abhängig vom Abgleich nach außen. Also zum Mittelwert der Gesellschaft, ne, oder zu der Peer Group, in der du dich bewegst. Und deswegen ist das halt, das macht dieses Thema so ein bisschen komplex. Und vielleicht haben auch viele von den Hörerinnen und Hörern noch gar nicht so drüber nachgedacht, wer sie sind und wie sie sich selbst beschreiben würden. Und Vorschlag jetzt in der Folge, wir sind ja auch ein Interaktionspodcast. Ihr könnt gerne mal zu Hause auf Pause schalten, einfach an der Stelle. Macht mal eine ganz einfache Übung. Ihr pausiert den Podcast, macht mal die Augen zu und nehmt euch mal 1-2 Minuten und überlegt mal, wer ihr seid, wie ihr euch seht, wie euer Selbstbild ist, was ihr für Überzeugungen habt. Und überlegt dann mal, wo ihr Ähnlichkeiten zu anderen habt und wo ihr komplett anders seid als andere. Weil dieser Prozess spielt immer noch damit rein, ob ich eine Identität auf Dauer gut aufrechterhalten kann oder ob ich die korrigieren muss. Wenn du ab jetzt unter heftigsten Leistungssportlern lebst, würdest du dir ja vielleicht etwas korrigieren müssen.
Ja, wobei ich einmal pro Jahr lange Zeit in so ein Laufcamp gegangen bin mit richtigen Läufern und da war ich halt immer die lange lahme Ente.
Ach so.
Aber dann bleibt man als Läufer, auch wenn man nicht so gut ist, die Identität Läufer ist schon da.
Ja, das war echt ein blödes
aber
Beispiel.
Natürlich.
Wir hätten uns besser vorbereiten sollen, ja.
Nee,
ich glaube, der Punkt ist,
ich finde, es ist trotzdem ein gutes Beispiel. Der Punkt ist ja klar, also ja. Das, was ich immer wieder mache, das wird irgendwann auch zu meiner Identität. Und wir hatten jetzt dir, dem Hörer, der Hörerin, die Gelegenheit gegeben zu überlegen, was war deine Identität oder was ist im Moment deine Identität. Und wir wollen ja jetzt zu dem Punkt kommen, das Thema lautet die Entwicklung der Identität. Es gibt so eine Phase zwischen, weiß ich nicht, 14 und 16 fängt es irgendwann an und 21, 23 wird es meistens etwas weniger, wo man sehr stark im zerrissen ist, oft welche Identität man denn so hat, was man für ein Mensch wird und werden will. Und für manche ist es stärker, für andere ist es schwächer. Und manchmal geht's mehr ans Eingemachte und manchmal weniger. Aber wo man die Identität so langsam herausbildet oder selber erkennt oder formt oder sowas. Und wo es auch manchmal die Frage gibt, ist das jetzt schon eine klinisch relevante Identitätsstörung und eine Krankheit? Oder ist das noch ein normaler Entwicklungsprozess? Und über diese Phase wollen wir besonders sprechen. Da gibt es auch keine scharfe Grenze. Es gibt auch in dieser Lebensphase natürlich Krankheiten. Aber es gibt in dieser Lebensphase auch viele Erlebnisse oder ja einfach Zeiten, in denen man sehr hadern kann, auch sehr in Not geraten kann. Und was aber trotzdem noch völlig normal ist.
Ja. Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel für eine gesunde Identitätskrise, ne? Weil wenn die Identität, die man sich selbst aufbaut und die man mit der Gesellschaft abgleicht, wenn da irgendwann eine große Lücke ist oder Misserfolgserlebnisse, dann kann man in eine Identitätsdiffusion geraten. So ein andere einen ganz anders sehen, als man sich selbst fühlt. Man erlebt sich vielleicht ganz kompetent und erfolgreich, kriegt aber oft negative Rückmeldungen. Man kann dann in eine Diffusion geraten, dass die Orientierung verloren geht. Ne? Wo stehe ich jetzt in dieser Identität? Und das passiert eben auf eine meistens gesunde Art und Weise, auf eine gesunde Identitätskrise in der Pubertät. Das sprichst du ja an gerade. Ne? In der Pubertät oder vielleicht abgeschwächt dann auch noch in der Adoleszenz. Das ist ja so die Phase danach. Da ist es völlig normal, dass sich bisherige Konzepte von sich selbst und in kurzer Zeit auch die Rückmeldung der Gesellschaft auf einen stark verändern und viele viel neues Feedback kommt, viel neue Reize und neue Themen, wo sich noch gar keine Entsprechung gebildet hat. Und das, die Pubertät ist sozusagen eine Identitätskrise, die durchgemacht wird, auch mit allen Symptomen einer Identitätskrise, gehört aber zur normalen Identitätsentwicklung dazu.
Und es fängt immer damit an, dass erstmal der Wunsch, eine Identität zu haben, sehr stark ist. Also keiner Gruppe zu gehören wäre schlecht und sich nicht irgendwie festzulegen wäre schlecht. Und dann ist man 3 Wochen lang total damit identifiziert, Fußballer zu sein. Und danach hört das auf und dann ist man total damit identifiziert, einer bestimmten Musikrichtung anzugehören. Aber der Wunsch nach einer starken Identität, der ist stark. Also die Sehnsucht ist stark. Die Identität scheint wichtig für uns zu sein, damit wir irgendwie ein stabiles Selbstbild haben oder weiß der Teufel was. Und irgendwie nach einer Zeit hat man ja auch eine Identität und dann kann man nicht mehr sagen, wie es für jemanden ist, der das noch nicht hat. Aber der Wunsch, eine Identität zu haben, ist am Anfang stark und damit ist auch manchmal die Identifizierung mit randständigen politischen Richtungen oder weiß der Teufel was, manchmal besonders stark und aus Sicht der Außenstehenden auch zu stark. Aber das Bedürfnis ist eben am Anfang auch sehr stark.
Ja, ich habe ein Beispiel tatsächlich, wo du es gerade sagst, einen Patienten, der mit 15 Jahren in eine extreme christliche Glaubensgemeinschaft eingetreten ist. Er hatte familiäre Probleme an der Schule, freundschaftliche Probleme und er ist dann, ich glaube ab 14 hat man Religionsfreiheit, in eine recht radikal christliche Gruppe eingetreten, wo ganz viel vorgegeben wird, wo ganz viel gesteuert wird, wo es klare Vermittlung von Werten gibt. Geht zum Beispiel auch in eine rechtsradikal-konservative politische Ausrichtung dabei. Und das ist zum Beispiel etwas, wenn so eine normative Identitätskrise dann misslingt und praktisch so Idole gesucht werden oder Vorbilder, weil diese Phase so nicht aufgefangen werden kann vom Umfeld oder eben ja in den vorhandenen Beziehungen das nicht gehalten werden kann zum Beispiel. Das kann ein Grund sein. Das meintest du ja, glaube ich, auch. Ne? Das kann immer zum Beispiel radikale Ansichten oder Gruppen, die starke Werte vermitteln, können immer eine Folge oder ein Ausweg sein in solchen Krisen.
Ja, ich finde das wichtig zu beleuchten, denn also Gruppen, die eine starke Identität anbieten, am besten noch mit relativ einfach vermittelten Werten. Ja, wir denken jetzt an die AfD. Die sind für Jugendliche attraktiv, weil schnell an eine harte Identität kommen, ist einfach eine gute Sache. Ja. Aus Sicht des Jugendlichen. Und ich will jetzt hier keinen politischen Podcast draus machen. Und für manche bleibt es dann ja auch die richtige politische Verortung, weiß der Teufel, was man dazu denken mag. Für manche auch nicht. Aber der Wunsch nach Identität ist einfach für viele so hoch, dass das am Anfang leicht geht. Und das kann man sich also wir glauben ja nicht, dass es Krankheiten sind, wenn man AfDler wird oder so. Aber es gibt andere Bereiche, wo der Wunsch nach einer starken Identität auch eine Rolle spielt und wo es leicht auch mal zu einer Krankheit werden kann. Irgendwas klingelt hier übrigens die ganze Zeit. Ist das bei dir? Kannst du das auch schreiben? Ja. Danke. wir müssen das gleich schneiden. Es klingelt hier, bei mir klingt es
nicht. Das müssen wir nicht schneiden, Jan. Ich mache auf lautlos.
So. Ja. Gut. Ja. Was ich sagen wollte, ist, AfD ist jetzt keine Krankheit, aber bei diesem starken Streben am Anfang nach einer Identität, da kann man auch schon mal ins Trudeln geraten.
Mhm. Ja, genau. Vielleicht nochmal kurz. Also das eine hatten wir jetzt so ein bisschen Adoleszentenkrise, ne? Mhm. Also die gewöhnliche, da geht es um den Platz in der Gesellschaft zu finden, ist erstmal prinzipiell was Gesundes. Mhm. Aber das ist natürlich eine vulnerable Phase und wo Unsicherheit noch oder wo Menschen dazu neigen können, natürlich bei Unsicherheiten sich Bestätigung von außen zu holen, die, wie du gesagt hast, möglichst einfache Lösung, eine deutliche Abgrenzung gegen etwas anbieten sollten. Das ist immer hilfreich, weil es geht ja immer darum, auch hinzukommen, zu gucken, ja zu sagen, wo will ich hin im Leben? Und das ist was Schwieriges praktisch, von der von dieser Haltung als Kind, wo ja Eltern immer oder Bezugspersonen ganz viel anbieten und man muss sich oft nur abgrenzen und wehren und sich da rausnehmen, geht es dann darum, als junger Erwachsener irgendwann selbst die Identität zu finden, die ja möglichst authentisch sein soll, möglichst mit den eigenen Neigungen und Interessen übereingeht. Das ist ein ganz schwieriger Prozess und da ist es manchmal leichter, sich Gruppierungen anzuschließen und ja, das ist ein Beispiel jetzt, was wir verstärkt sehen, dass ja junge Leute gerade in radikale Strömungen gehen, wie die AfD.
Ja, und manchmal denke ich mir, der einfache Weg ist vielleicht derjenige, der bis dahin eben so zugänglich ist. Die Wahrheit liegt ja oft darin, dass man differenziertes Weltbild braucht und auch weiß, gut, die eine Situation kann so sein und dann ist die nächste Situation aber anders und man muss Sachen mit Augenmaß sehen und manchmal ist es historisch so gewachsen und so. Weißt du, dieser ganze differenzierende Kram, der die Gesellschaft erst zu einer Gesellschaft macht, die respektvoll auch mit Minderheiten umgehen kann und die Rechtsstaat ist, der die Rechte der Schwächeren schützt und so, da muss man ja relativ differenziert für denken manchmal. Da sind ja einfache Lösungen üblicherweise genau die, die nicht funktionieren. Und das funktioniert vielleicht am Anfang einfach nicht so. Da ist erstmal so wichtig, irgendeine Identität zu kriegen, dass man erstmal so ein Basismodell von Identität bucht. Und im Laufe der Zeit werden ja viele auch weniger radikal. Also man muss nicht rechtsradikal sein. Früher, als ich jung war, war es modischer, linksradikal zu sein, war ich möglicherweise auch im Rahmen des Vernünftigen oder teilweise auch im Rahmen des Unvernünftigen. Aber ich hatte ja das Gleiche. Ich war auch radikaler, als ich heute bin. Und es war mir total wichtig. Und ich war da drin sehr verhangen. Und später wurde ich differenzierter, glaube ich. Jetzt bin ich, glaube ich, nicht radikal. Aber das ist einfach Teil der Entwicklung manchmal. Ja. Wollen wir uns denn auf das Gebiet der Psychiatrie zurückbewegen, wo wir uns besser auskennen und aber im Fall der Identität auch nicht perfekt auskennen?
Ja, genau. Also wir hatten jetzt erstmal gesunde Identitätskrise, ne? Also heranwachsende Jugendalter. Und dann gibt es natürlich, und das würde ich vielleicht, wir haben uns für zwei Krankheitsbilder kurz entschieden eben vorab. Vielleicht eine Sache würde ich jetzt eigentlich nur kurz machen. Und das ist eine mögliche Ursache einer Anpassungsstörung. Also sagen wir sowas wie einer Krise oder einer reaktiven Depression, wenn man eigentlich gesund ist, man geht vielleicht einer Arbeit nach. Und plötzlich ist man niedergeschlagen oder bekommt Ängste und hat häufig körperliche Beschwerden und so etwas. Und da kann tatsächlich eine reaktive Identitätsstörung eine Ursache sein. Also es könnte sein, dass man eigentlich soweit eine Identität entwickelt hat und ist aber durch Lebensumstände irgendwo dieser Identität ein Stück weit beraubt, weil man zum Beispiel einen Partner hat, der einen auf Dauer nicht seine Identität ausleben lässt. Oder weil man eine Arbeit hat, wo man seine Interessen und Neigungen nicht einbringen kann. Oder weil man einen Menschen, mit dem man seine Identität gut leben kann, vielleicht einen Sport gemeinsam macht, vielleicht eine Partnerin, mit der man zusammen laufen kann, die einen verlässt oder die verstirbt. Also durch irgendeinen Verlust, der sich so stark auf die Identität auswirkt, dass es wiederum zu so einer inneren Diffusion kommt, wie in der Jugend. Da war es normal, das ist üblich. Es kann einem auch im Erwachsenenalter passieren und zu verschiedenen psychischen Erkrankungen eben führen. So Anpassungsstörung, reaktive Störung wären da das Typische. Und ich habe es leider nicht mehr gefunden, gerade einen Artikel gelesen, dass es so in den letzten oder sagen wir mal bis vor 5 bis 10 Jahren in der Psychotherapie häufig ja um die Autonomieentwicklung geht, dass Leute häufig nicht autonom wurden, in Abhängigkeiten geblieben sind und dass Psychotherapeuten mit ihren Patienten häufig daran arbeiten, eben autonomer, selbstständiger zu werden. Und heute soll es wohl im Schnitt mehr Thema sein, in diesen ganzen Angeboten von Identifikationsmöglichkeiten überhaupt noch bei sich selbst bleiben zu können. Dass es viel ein größeres Thema wird, in der Psychotherapie rauszufinden, wer bin ich, wie will ich sein und wie will ich leben, als vielleicht vor 10, 20 Jahren. Und mir erscheint das auch plausibel, weil autonom sind ja viele, ne, sind irgendwie sehr individuell und sehr selbstständig. Aber dann eben die Frage, wie fülle ich das jetzt und was sind da irgendwie, was ist da mein Bild von einem gelungenen Leben, dass das ein größeres Thema wird und dass es ja einerseits unheimlich viele Angebote gibt und auf der anderen Seite weniger diese festen Werte, wie vielleicht der Ort, aus dem ich komme, der Verein, die Kirchengemeinde, das sind ja also diese klassischen Sinnzusammenhänge, die auch Identität gegeben haben. Und jetzt wird es weniger, aber man hat ein riesiges Angebot. Und das ist eine Herausforderung für viele. Und das kann eben ein Faktor sein, der auch zu solchen Krisen und Erkrankungen führen kann. Das wäre so das erste Beispiel für Erkrankungsbilder, Störungsbilder, die irgendwie mit den Fragen der Identität zu tun haben.
Ja, du hast es jetzt so halb abstrakt, halb konkret geschildert. Und ich habe mal überlegt, an welche Patientinnen und Patienten ich mich erinnere, die schon mindestens 5 Jahre her sind, damit ich das hier nennen kann. Mhm. Aber also ich hatte zum Beispiel eine Patientin aus einem türkisch-deutschstämmigen Familienbereich. Also die Eltern kamen aus der Türkei und die war aufgewachsen mit einer türkischen Identität, schon auch als türkisch-deutsche Tochter. Aber die hatte eine schwere Identitätskrise, als sie dann die nicht-türkischen, eher deutschen Gesellschaftsformen, das Liebesleben und die Entwicklungsmöglichkeiten irgendwie als für sich relevant erkannt hat, nachdem sie sich eigentlich zuvor ganz anders identifiziert hatte. Das ist so ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel ist ein junger Mann, der in einer Akademikerfamilie groß geworden ist und der jetzt handwerklich arbeiten wollte. Da würde man sagen, das ist ja kein Problem, dann machst du einfach Tischler fertig. Aber der auch eine Identitätskrise erlebt hat, weil er sich zunächst auch damit identifiziert hatte. Dann hat er irgendwie gemerkt, es hat nicht so gut funktioniert und musste sich jetzt umidentifizieren. Alle haben gesagt, ja, ist doch in Ordnung. Aber also einfach die Identität, mit der man so groß geworden ist, wenn die nicht mehr passt, muss man sich wie so eine Schlange häuten und ein bisschen was abgeben und ein bisschen was anders machen. Und das kann zu dem führen, was du eben beschrieben hast, zu depressiven Reaktionen, zu emotionaler Labilität, zu Wutausbrüchen, zu Kurzschlusshandlungen, zu Fehlverhaltensweisen in allen möglichen Arten und zu einer tiefen Identitätskrise. Ich habe jetzt zwei schmerzlose Beispiele ausgesucht. Es gibt natürlich auch viel schmerzhaftere Beispiele, aber das ist ja alles ein bisschen dünnes Eis, weil es sehr einzelfallbezogen ist. Aber das, was wir jetzt beide meinen, ist, diese Entwicklung der Identität kann einen schon auch an sich schon in schwere Krisen stürzen. Und das sieht dann manchmal aus wie eine Depression, eine Angststörung. Manchmal sind Borderline-Symptome präsent. Und die können aber einfach zu dieser Entwicklung irgendwie dazugehören.
Ich fand das gute Beispiele und da wollte ich dich noch fragen, weil du mich am Anfang ja gefragt hast, wie ist es denn bei dir mit deiner Identität? Ich habe sowas und deswegen finde ich das Thema eigentlich so ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob das einige Hörerinnen und Hörer kennen. Ich habe ja so ein bestimmtes Bild von mir, zum Beispiel, dass ich mit den meisten Leuten oder eigentlich allen Leuten, mit denen ich zu tun habe, prinzipiell bereit bin, ja, über ein Problem zu reden oder also ich habe da so eine Offenheit und denke, ich bin auch kommunikativ. Und dann gibt es ja trotzdem manchmal, dass man ja wie in einen Konflikt gerät und man wird eigentlich anders dargestellt, als man sich selbst erlebt. Mhm. Ne? Das finde ich zum Beispiel immer total schwierig und etwas Belastendes. Es ist anstrengend, dann dran zu bleiben und mit diesem falschen Label sozusagen, ne, oder mit dieser Identität, die einem andere zuschreiben, dann weiter arbeiten zu müssen. Ne, nehmen wir mal an, also ich kann mir vorstellen, du bist ein umgänglicher Chef, mit dem man prinzipiell über Probleme reden kann. Und jetzt hast du einen neuen Assistenzarzt in deinem Team, der irgendeine Begegnung mit dir hat und vielleicht sagt, also nicht, also mit dem Andrea im Podcast ist er ja ganz nett, aber jetzt hier, wenn ich dem begegne, der guckt mich ja so und so an und der ist irgendwie, das ist irgendwie ein Unmensch. Ja, der ist irgendwie, der ist so streng und der ist so vernichtend in seinem Urteil und das sehe ich ja und so. Ja, und du spürst, glaube ich, dann, das ist eigentlich deine Identität. Und da entsteht ein Spannungsfeld. Und das finde ich zum Beispiel etwas, was Energie kostet, dann sein Selbstbild beizubehalten. Und das erzählen mir auch immer mal wieder Patientinnen und Patienten, die es auch schwer aushalten können, wenn andere sie völlig anders sehen und sie sich ganz missverstanden fühlen.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das zeigt, warum eine stabile Identität einem wirklich hilft, sich im Leben zurechtzufinden. Also nehmen wir mal das Beispiel, wie ich als Chef bin. Ich glaube zum Beispiel auch, man kann mit mir eigentlich ganz gut reden. Aber es gibt dann Situationen, da läuft irgendwas nicht rund und dann wird mir von Dritten gesagt, ja, jetzt müssen wir mal mit der Faust auf den Tisch schauen, so geht's nicht. Jetzt müssen wir mal für klare Verhältnisse sorgen. Und dann wiederum andere auf diesem Konfliktfeld, die sagen, ja, also der hat uns da ganz ungerecht behandelt, der müsste das ganz anders handhaben und tut's nicht. Und dann spüre ich eine Spannung, weil ich merke, also weder will ich jetzt zu rigide sein und zu diktatorisch, noch will ich zu unentschieden sein. Und beides wird mir gleichzeitig vorgeworfen. Und dann besinne ich mich auf meine Identität, nämlich, dass ich mit den Menschen rede, um die es geht, und zwar Auge in Auge und im Zweiergespräch oder im Gruppengespräch und mir die Situation schildern lasse und jeden respektvoll behandle und mir ein Bild von der Lage mache und dann gucke, was jetzt das richtige Vorgehen ist. Und mich weder von den einen drängen lasse, die sagen, jetzt muss ich eine schnelle Lösung produzieren, noch von den anderen unter Druck setzen lasse, die sagen, mach hier nicht zu viel. Und da hilft dann eine Identität, sich darauf zu besinnen. Aber ich kenne Situationen, da kann man auch älter als 50 Jahre für sein, wo man selber ein bisschen schlingert und sich denkt, nee gut, also jetzt muss ich hier aufräumen. Ich räume jetzt hier auf, das wollen alle, ist auch richtig, ich mach's jetzt. Und man sich nachher denkt, eigentlich ist das nicht ganz so die Art, wie ich normalerweise mit solchen Konflikten umgehe. Und dann kann man, wenn man ein bisschen weiser ist, auch wieder zurücktreten und sagen, wissen Sie was, wir haben gestern gesprochen, ich habe mich da ziemlich klar positioniert, ich habe nochmal drüber nachgedacht, also vielleicht versuchen wir noch einen dritten Weg, habe ich auch schon gemacht, zum Beispiel in den letzten 3 Monaten mal. Und das ist dann ganz gut, weil die Identität einem auch hilft, dass man auf einem Weg bleibt, mit dem man sich selber gut in die Augen schauen kann. Also so eine Identität hilft ja schon sehr, deswegen ist es auch so wichtig, eine zu etablieren. Und deswegen ist es auch so wichtig, selber sich drin zu üben, in seinen Verhaltensweisen respektvoll, vernünftig und ausgewogen zu sein und sich damit so eine Identität aufzubauen, weil man weiß, dass das in die Zukunft eine Wirkung hat. Man ist dann eher selber davon überzeugt, dass man auch den nächsten Konflikt in 2 Monaten wieder auf eine ähnliche Art angehen kann.
Ja, das ist wichtig. Und das ist ein gutes Beispiel, weil wenn man wegen Überlastung in eine Vermeidungsspirale kommt, arbeitet man auch das ja negativ in die Identität ein. Ne? Ich bin einer, der dann vielleicht flüchtet oder sich dem nicht stellt. Und das sehen wir auch häufig bei Patienten, die schon lange krank sind und praktisch vor bestimmten Herausforderungen gewohnt sind, auch oder die gewohnt, sich aus bestimmten Herausforderungen rauszunehmen. Das wirkt sich sehr negativ auf die eigene Identität und das Identitätsgefühl aus und macht häufig eine Resignation. Und da muss man natürlich Schritt für Schritt erst wieder anfangen, sich dem zu stellen. Aber das ist, also viele kleine unangenehme Dinge können dann Positives für die Identität bewirken.
Ja, das glaube ich auch. Und manchmal glaube ich, selbst wenn man an großen Themen irgendwie sehr hadert, im Kleinen sich an das zu halten, was du sagst, ist ganz gut. Wenn man sich zum Beispiel sagt, soweit das sozial irgendwie möglich ist, versuche ich das Richtige zu tun und das, wo ich aufrichtig hinterstehe. Und das in kleinen Dingen durchzukämpfen, ja, bei nicht so weltuntergangsbelasteten Konflikten. Ich finde das relativ wichtig und habe Sympathie für jeden, der auch in kleineren Dingen versucht, das Richtige zu machen, auch wenn es manchmal ein bisschen nervt oder irgendwas. Und ich mache das selber auch nach Möglichkeit, weil ich glaube, dass es besser ist und weil man dann, wenn es hart auf hart kommt, auch eher darauf zurückgreifen kann. Wenn man schnell dazu neigt zu sagen, gut, jetzt lüge ich halt, weil das geht jetzt schneller oder so, oder ich gehe dem Konflikt aus dem Weg und melde mich krank oder sowas. Das kann man natürlich immer mal machen. Das funktioniert auch im Kleinen, aber es ist irgendwie keine gute Basis. Es ist nicht so ein gutes Fundament.
Ich habe übrigens, muss oft an dich denken, Jan, wenn ich so ein paar blöde To-Dos habe, die mich total nerven, deine Eat That Frog-Regel, morgens gleich 1, 2 dieser Sachen zu machen, wenn du praktisch vor dem Aufstehen schon solche Sachen erledigt hast, ist es unheimlich befreiend. Und das ist ja wieder auch ein Teil Identität. Ich schaffe zum Beispiel die Mistaufgaben einfach weg. Das ist wiederum was positiv folgt. Ich glaube, es ist ein Buch, was du gelesen hast, hast du mal vorgestellt, aber es war irgendwie so mit diesem Eat That Frog, hatte mich überzeugt.
Das ist eine feste Idee in dem ganzen Produktivitäts-Business-Kram. das Schlimmste am Anfang machen. Und ja. Aber es hat auch was mit der Identität zu tun. Wenn ich mir sage, gut, ich kann von mir aus, wenn es was Berufliches ist, noch bis zum nächsten Werktag morgens warten. Ich muss nicht am Wochenende was machen. Aber wenn eine Sache hart mir im Weg steht und das wäre das Wichtigste zu regeln, wenn man sich zur Gewohnheit macht, das zu machen als erstes, dann ist der ganze Tag danach natürlich gerettet. Und dann weiß ich auch, wenn in Zukunft wieder Schwierigkeiten auf mich zukommen, dann werde ich die halt angehen. Gut, also manchmal müssen die richtigen Leute da sein und ich muss am richtigen Ort sein und so, aber dann gehe ich sie an und das hilft mir total zu wissen, egal welche Schwierigkeiten in Zukunft kommen, ich kenne mich ja, ich werde die schon ansprechen und irgendwie eine Lösung produzieren. Ja. Das hilft schon. Und das im Kleinen zu praktizieren hilft einem dann auch, wenn es mal, ist ja gar nicht so häufig, aber wenn es mal zu schwierigen Problemen kommt. Ja.
Was hast du noch für ein Erkrankungsbild mitgebracht?
Ja, ich hatte noch eins und das ist aber nicht so passend, aber wir wollten noch über die Opferidentität sprechen möglicherweise.
Lass uns doch das nehmen. Lass uns doch
das ist
nehmen.
Nämlich etwas passender, aber da muss ja. man jetzt einen ernst gemeinten Disclaimer machen. Also ja. wir reden jetzt aus Sicht der Identität und da gibt's auch einen Anteil. Zum Opfer wird man nicht durch eine Identitätsstörung und nicht alles, was wir jetzt hier am grünen Tisch sagen, passt jetzt auf jeden. Und dennoch ist es gar nicht falsch, auch bei der Identität, dass man sich oft als Opfer erlebt, zu fragen, spielt die Frage der Identität da auch mit rein? Aber nochmal, nicht jeder, der Opfer ist, ist das also selber durch Identitätsprobleme geworden, sondern man kann einfach so Opfer werden und dann ist das auch Teil der Identität und das will ich jetzt auch niemandem in Abrede stellen. Ich weiß nicht, ob der Disclaimer klar genug ist. Es gibt auch einen Identitätsanteil. Nur über den wollen wir reden, ist der Disclaimer. Alex, sag du nochmal, was wir eigentlich mit dem Disclaimer meinen. Ich habe es nicht gut genug formuliert, glaube ich.
Nee, das war schon, also das ist halt ein extrem schwieriges Thema, weil ja. Opferschaft nicht jetzt 1:1 mit der Opferidentität zu tun hat. Ne? Das ist der Punkt. Wir wollen Opferidentität jetzt mal separat rausnehmen. Es gibt auch viele Opfer, die einfach Opfer von irgendwas sind. Die Frage ist ja,
was. Deswegen machen wir mal ein harmloses Beispiel, was das klar macht. Also zum Beispiel, meine Schwiegermutter zum Beispiel ist total nett, ne? Also über die reden wir nicht. Aber man könnte jetzt ein Beispiel machen. Meine Schwiegermutter sagt immer, was ich kochen soll und wie ich die Wohnung aufräumen soll. Und die macht mich da total klein. Und ich habe diesen Konflikt und eigentlich mag ich das nicht so. Ich persönlich habe den jetzt nicht, aber das ist ein harmloses Beispiel, das zeigt, in welcher Sphäre wir jetzt reden. Wir reden jetzt nicht über irgendwas Härteres. Aber wenn man sich dann sagt, gut, ich kann nicht anders, ich muss jetzt die Wohnung aufräumen, weil meine Schwiegermutter das tut, ich bin einfach Opfer deren Interventionen immer. Das ist so ein bisschen der Bereich, über den wir jetzt zum Teil reden. Es geht auch jetzt noch die nichts Leitung anderes. Weg. Ja.
Bei dem
und
Thema.
Da ist Identität auch nur ein Teil, denn
jetzt war das alles unterbrochen, aber es wird schon stimmen.
Ja, der Ton war jetzt kurz, gehangen. Da ist die Identität auch nur ein Teil und nur insofern finde ich sie relevant, als dass man sich sagen kann, nee, ich bin nicht nur Opfer der Verhaltensweisen meiner Schwiegermutter, sondern ich kann mich auch selber entscheiden, wie ich mich in meinem Leben und im Auftreten gegenüber meiner Schwiegermutter verhalte. Hier kann man nämlich was ändern. Und das ist ein Teil, der sich deswegen zu reflektieren lohnt, weil man hier eben für sich was gewinnen kann. Ich meine, dadurch ändert sich die Schwiegermutter nicht und nicht jedes Mal, wenn die sagt, du hast nicht aufgeräumt, kann ich sagen, ja, ist nicht meine Identität aufzuräumen. Aber es gibt da Elemente, die man ändern kann. Das meine ich.
Ja, genau. Und es ist ja sozusagen, wenn man von irgendwas Opfer geworden ist, wie von deiner Schwiegermutter, ne? Eben die Frage, was für Vorteile hat es, wenn ich dieses Opfermerkmal dauerhaft in meine Identität einarbeite, ne? Und das hat ja Vorteile, weil du dann praktisch dauerhaft einen Grund hättest, nicht mehr aufräumen zu müssen, weil deine Schwiegermutter dich ja gezwungen hat. Also die Opferrolle, und das ist ja das Verheerende daran, ist mit bestimmten Entlastungen verbunden und mit bestimmten Sympathien von anderen. Das ist ja auch genetisch, entwicklungsgeschichtlich angelegt im Menschen. Das ist, dass wir Empathie haben und fürsorglich sind, wenn jemand in der Opferrolle ist. Und so machen es ja auch die großen Player. Also es ist ja gerade, also ich ich war jetzt auf das Thema nicht vorbereitet. Ich habe jetzt gerade mal eben parallel Opferidentität gegoogelt und ich fand es jetzt witzig. Der erste Treffer ist Opferrolle AfD. Ne? Und die AfD hat ja, glaube ich, schon profitiert davon, wenn sie immer sagt, wir werden von den anderen, also wir werden gewählt, dürfen die Regierung nicht mitbilden, wir werden diffamiert, wir werden als Rechtsradikale dargestellt. Ne, Leute, die dann sowieso schon eine gewisse Sympathie haben, bestärkt es ja darin. Das ist ja auch ein Argument der Gegner gegen ein Verbotsverfahren. Wo man dann sagen könnte, jetzt haben die sogar ein Verbotsverfahren gemacht, und wir sind also Opfer von all diesen Kampagnen. Und das schafft gesellschaftlich im Ansehen der anderen Vorteile. Und deswegen ist es auch ein völlig normaler Mechanismus, dass manche Menschen, ohne dass sie es wollen, durch innerliche Mechanismen eine Opferrolle ausbauen. Und dann nicht sagen, ach Schwiegermuttern, lass mal mit meinem Zimmer, ne, sondern diese Opferrolle etablieren. Das meintest du doch mit dem Thema.
Genau, beide Punkte, die du rausgearbeitet hast, sowohl die Sympathie, die damit verbunden sein kann, so eine Art sekundärer Krankheitsgewinn, als auch das Abgeben der Verantwortung, wenn ich mich in so eine Opferrolle begebe, als hätte die Schwiegermutter wirklich die Macht, mein Leben zu formen, indem sie mir was vorgibt und ich muss es dann nachleben und will es eigentlich nicht, aber am Schluss setzt es sich dann in mein Leben durch. Tatsächlich hat man schon selber die Verantwortung für sein Leben, aber wenn ich mich sehr als Opfer identifiziere, kann ich das partiell zeitweise ein bisschen abgeben. Und das hat Vorteile. Also das ist entlastend manchmal. Das ist verlockend.
Wir haben jetzt ein paar Beispiele. Jetzt haben wir deine Schwiegermutter, jetzt haben wir wieder die AfD. Es gibt natürlich ganz, ganz viele, die diese Opferidentität nutzen für sich. Auch ganz viele Gruppen und Subgruppen. Und es hat ja oft ein echtes Anliegen auf der einen Seite. Ich muss jetzt auch an Teile der Woken-Bewegung denken. Ne? Und wenn man dann sagt, alles, was sprachlich so gesprochen wird in der Gesellschaft, das verletzt mich alles zutiefst und deswegen bin ich ein Opfer von den Strukturen der Gesellschaft. Da geht's dann wieder in so eine Ecke Opferidentität hinein, ne, wo ich das dann kultiviere und mir Vorteile davon verspreche. Oh, jetzt werden wir Hater kriegen. Aber unsere Identität ist ja, wir sind auch ein Podcast, der so schwierige Themen und kontroverse Themen anspricht. Deswegen machen wir es
gerade auch in dieser Folge, ja.
Ja, gerade in dieser Folge. Aber es ist jetzt einfach dran, ist halt so. Aber es ist tatsächlich, das ist ein ganz sensibles Thema und so genauso wie das jetzt schwierig ist, wie wir das jetzt sagen, das wird einigen nicht gefallen. Genauso finde ich es auch schwierig mit Patientinnen und Patienten, die stark schon länger in der Opferidentität sind. Da ist ja zum Beispiel ein progressives Vorankommen, eine Richtung zu entwickeln in die Zukunft, finde ich immer ganz schwierig, weil viel dann ja getan werden muss, um die Rolle, die Identität als Opfer aufrechtzuerhalten und zu stärken. Und das steht ja diametral im Gegensatz von der Progression und zu sagen, irgendwie, was will ich jetzt künftig? Wie will ich mir mein Leben jetzt aufbauen? Da wird dann alles als Argumente herangezogen oft. Und ich kenne da echt auch extreme Beispiele in Behandlung. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und viele kommen auch nicht wirklich da raus, muss man schon sagen.
Ja, und es ist sehr richtig, dass du darauf hinweist, es ist fast immer eine Mischung aus dieser Identitätsfrage, die wir besprechen, und den objektiven Rahmenbedingungen. Wenn ich zum Beispiel keine Aufenthaltsgenehmigung habe, dann ist das ja nicht irgendwie eingebildet und so, dann ist das ja etwas, was mich wirklich limitiert und dann kann ich wirklich auf dem Arbeitsmarkt nicht das machen, was ich möchte. Und es ist ja oft die Situation, dass man eine reale Benachteiligung hat und dann letztlich auch resigniert und die Identität sich in diese Richtung bewegt und nur an einem Teil davon kann man was machen und man kann objektiv durch so viel Psychotherapie der Welt auch keine Aufenthaltsgenehmigung kriegen. Und trotzdem ist es berechtigt, an beidem gleichzeitig zu arbeiten. Mit einem Rechtsanwalt an der Aufenthaltsgenehmigung und mit sich selbst auch an der Identität.
Und ich will da nochmal ganz klar sagen, weil das ist ja schon ein bisschen auch ein Tabu, was man häufig nicht so ansprechen darf. Also ich spüre das förmlich, mir würde es genauso passieren. Wenn mir eine Sache widerfährt, die auch eine Ungerechtigkeit wäre, ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass in bestimmten Konstellationen und Bedingungen das eben schnell in die Identität geht und dass man das auch ein Stück weit braucht, um sich dann natürlich zu stabilisieren und dass das Ganze auch anerkannt wird. Ich will das überhaupt nicht von mir weisen oder so. Ja.
So, für einen Podcast haben wir uns jetzt auf ziemlich dünnes Eis bewegt, finde ich. Also die Hater-Kommentare können wir alle aushalten. Aber diejenigen, die uns bis hierhin gefolgt haben, die verstehen schon, dass wir versuchen, das zu beleuchten von verschiedenen Seiten und dass das im Einzelfall sehr viel komplizierter ist. Das wissen auch wir. Aber dennoch ist es manchmal wertvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Aber versuchen wir vielleicht im letzten Teil ein paar Dinge zu nennen, wo wir positive Erfahrungen mitgemacht haben. Also was wir für therapeutische Techniken kennen oder Interventionen, die den Leuten, die damit strugglen, irgendwie helfen. Vielleicht ist das ein guter Abschlussteil.
Ja. Das wollte ich dich eigentlich gerade fragen. Was ist da dein Zugang? Wie gehst du damit um, wenn du siehst, das spielt eine große Rolle bei jemandem, beim Patienten?
Ja, also ich bin ja der Freund der kleinen Schritte und die treuen Psychcast-Hörer kennen das schon und an dieser Stelle nenne ich es wieder, weil ich es einfach für richtig halte. Selbstwirksamkeitsempfinden ist total wichtig, um hier vorwärts zu kommen. Und wenn im Moment alles im Chaos liegt und auch die Identität im Chaos liegt oder irgendwie verschoben ist relativ zu dem, was wünschenswert wäre, an kleinen Stellen anzufangen und zum Beispiel wieder einen regelmäßigen Tagesablauf zu haben, zum Sport zu gehen und wenn man am Anfang auch nur 2 Minuten läuft und dann nicht mehr läuft oder seinen Schreibtisch aufzuräumen, das führt dazu, dass man merkt, ich kann durch eigenen Willen auch wieder was ändern an der Welt und dann beobachte ich mich auch wieder anders und dann habe ich das Erfolgserlebnis, ich kann auch einen aufgeräumten Schreibtisch haben, ich kriege auch kleine Dinge erledigt und wenn ich kleine Dinge erledigt kriege, das ist der beste Beweis, dass ich auch mittelgroße Dinge erledigt bekomme und ich fange deswegen immer so gern mit den kleinen an, weil man muss sich ja selber davon überzeugen, dass man was ändern kann. Und das kann man nicht mit der Aufenthaltsgenehmigung, das ist ein zu großes Thema, ja. Aber man kann es mit dem Schreibtisch. Und wenn man sich da selber davon überzeugt hat, ich kann was bewirken, dann kann man manchmal mittelschwere Probleme angehen. Und danach kann man manchmal das Problem angehen, das offenkundig hier auf dem Tisch liegt, was die Ursache für alle Resignation ist und einen dritten Weg finden oder sowas, ne? Und deswegen, ich bin ein Freund der kleinen Schritte, wo man sich was vornimmt, was einen auch stört, was aber wirklich lösbar ist und wo man sich selbst dabei beobachtet, dass man es hinkriegt.
Sehr gut, ja, finde ich perfekt. Ich würde noch ergänzen jetzt als vielleicht ebenbürtiges Ding, was man machen kann, was dann viele nämlich, wenn sie so in einer Opferidentität sind, gar nicht mehr so können, ist zu üben, loszulassen und zu trauern. Das geht dann häufig dann nicht schnell, aber das ist ja häufig, was jemandem fehlt, der irgendeinen Verlust hat oder dem irgendwas nicht gewährt wird oder der irgendwelche Kränkungen, Verletzungen erlitten hat. Also schon dieses Gefühl, vielleicht auch Ärger darüber, Wut, Aggressivität, aber auch Traurigkeit zuzulassen und diesen natürlichen Prozess, der dann irgendwie nicht hat stattfinden können, zu erleben. Also ich schicke auch immer wieder Leute, es gibt ja auch so diese, finde ich mal so ein bisschen blöd, die Diagnose, so eine prolongierte Trauerreaktion, so eine verlängerte Trauerreaktion, weil vielleicht ein Ehepartner vor einem Jahr verstorben ist. Für mich ist es gar keine Diagnose in dem Sinne, ne, weil es da keine Maß gibt für Trauer, aber das sind viele Leute, die wirklich das noch gar nicht ausleben konnten. Und mit einer Trauergruppe zum Beispiel. Ne? Das kann etwas sein, wo was in Bewegung kommt und was mir helfen kann, ein Stück weit loszulassen und damit auch diese Identität von irgendwas Opfer geworden zu sein oder so, auch ein bisschen abnehmen kann. Die geht ja, finde ich, immer weg, aber die kann abklingen sozusagen. Ne? Also das Loslassen lernen, das finde ich immer wichtig dabei.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das Ziel muss gar nicht sein, dass ich nicht mehr traurig bin, dass mein Ehepartner gestorben ist. Das darf ich auch die nächsten 15 Jahre bleiben. Das ist doch ganz in Ordnung, wenn ich den sehr geliebt habe über lange Zeit und der nun tot ist, dann darf ich doch auch dauerhaft darüber traurig bleiben. Das heißt nicht, dass es mich komplett lähmen muss und dass ich jetzt nichts mehr mache und meine Enkelkinder nicht mehr besuche. Aber ich darf auch traurig bleiben, weil in Deutschland gibt es immer diese Formulierung, du musst das durcharbeiten und dann hast du es auch hinter dir gelassen. Ne? Und bei vielen Verlusten, Ehepartner ist das eine, aber da gibt es eine ganze Reihe von anderen Verlusten, die man erleben kann, kann gar nicht das Ziel sein, dass ich das so durchgearbeitet habe nach 8 Gesprächspsychotherapien, dass ich darüber nicht mehr traurig bin oder gekränkt oder enttäuscht oder so. Das darf auch bleiben. Und das gehört eben auch zu einem Leben dazu, dass man auch Verluste hinnehmen muss und trotzdem konstruktiv weiterlebt irgendwie. Ja, aber das muss man sich irgendwie klar machen, dass das auch getrennt voneinander geht, dass ich traurig bleiben darf und trotzdem wieder weiterlebe.
Ja. Also viele Patientinnen und Patienten sehen das zu mechanisch. Die denken, ich muss jetzt irgendwas aktiv durcharbeiten und danach ist es besser. Und das ist ja oft das Gegenteil der Fall. Also wenn ich loslasse und so ein Stück ein Thema auch ziehen lassen darf wieder, dann kann es besser werden. Also du hast es mal in der Folge, heute habe ich irgendwie den Jandrea-Zitate-Tag, ich weiß auch nicht, was es ist. Leid gleich Schmerz mal Widerstand, ne? Solange du Schmerz hast multipliziert mit Widerstand, leidest du. Und manchmal geht es mehr darum, den Schmerz auch einfach zuzulassen und das Leid sozusagen abklingen lassen zu können. Wie eine Entzündung, die abklingt. So, es ist gar nicht immer dieser heftige Widerstand, der dich weiterbringt. Der bringt dich eigentlich meist gar nicht weiter. So.
Ja.
Gut, Jan, hast du denn noch eine Fundsache der Woche dabei? Die haben wir nun lange nicht gehabt.
Ich habe ganz viele Fundsachen.
Ach, ganz viele sogar.
Aber ich habe mehrfach dran gedacht, das wäre auch so eine
Fundsache. Weißt du was, ich habe eine Idee, Jan. Ich habe hab nämlich auch einige, habe die aber jetzt auch nicht vorbereitet. Wollen wir einfach die Psychcast-Folge 151, die Fundstücke-Folge, und jeder bringt mal 5 Fundstücke mit aus den letzten Wochen.
Das machen wir.
Ja. Da haben wir 10 Fundstücke. Ja, da haben wir schon
so soll viel. Es sein.
Machen
so
wir.
So soll es sein.
Ja. Klasse, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und dann sehen wir uns zur 151, beziehungsweise hören uns dann. Ja.
Vielen Dank. Bis dann.
Tschüss. Bald. Tschüss.